Aber das war mir jetzt zu lang für heute Morgen. Deswegen nur erstmal ein erster Appetizer, nennt man das ja auf Neudeutsch. Also Appetit hatten. Bevor ich starte, möchte ich zwei Dinge oder eigentlich zwei Sachen, die uns bewusst geworden sind, auch mit euch teilen. Und zum einen ist das ein Danke für alle Unterstützung in dieser für uns nicht ganz einfachen Zeit. Innerhalb kürzester Zeit zwei Menschen aus unserer Familie zu verlieren, das ist nicht einfach mal eben so. Und was wir dabei wirklich auch ganz neu entdeckt haben, ist so diese Anteilnahme von ganz vielen. Ob das nun per Gebet war, das sicherlich ganz viele gemacht haben, per Karte im Briefkasten ist es vieles bei uns angekommen, per Mail, per WhatsApp, bis dahin per Telefonanruf oder sogar vor der Haustür. Und ich habe gemerkt, wie gut das tut. Es gibt nichts Unpassendes. Ich glaube, das Schlimmste, was man erleben kann, ist, wenn man ignoriert wird, wenn man allein gelassen wird, also in Trauer. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk, wenn man Menschen zur Seite hat, die mit trauern, mit weinen, mit einfach da sind, in aller Sprachlosigkeit. Das ist so das eine. Und deswegen ein herzliches Dank für euch, von uns an euch, die ihr mitgetragen habt. Wir sind sicherlich noch nicht fertig, aber ihr merkt, die Entscheidung ist da, weiter zu wollen und nicht drin hängen zu bleiben, uns nicht blockieren lassen zu wollen. Das ist ein Punkt. Und ein zweites, wir haben erlebt, wie unterschiedlich es sein kann. Bei unserer Tochter Alexandra haben wir die Gewissheit, sie ist bei Gott. Bei meinem Bruder habe ich nur die Hoffnung, dass er bei Gott ist. Und da hat für mich und für uns die Jahreslosung auch noch einmal ganz neu eine Bedeutung gefunden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist Gottes Entscheidung. Aber da merke ich, wir haben über vieles miteinander geredet, aber haben wir ausreichend über das Wesentliche geredet? Es bleibt dieses Fragen und deswegen auch mein Wunsch für mich, für uns, nicht nur über vieles zu reden, sondern über das Entscheidende, mit anderen zu reden. Es soll jetzt keine eigene Predigt werden, aber das sind so zwei Dinge, die muss ich einfach loswerden, geht nicht anders. Ja, also, es geht los. Epheser 1. Wann hast du das letzte Mal einen persönlichen Brief bekommen? Weil im Zeitalter von E-Mails, von WhatsApp, werden persönliche Briefe und dann eben halt nicht nur ein Zweizeiler oder so, sondern wenn das mal richtig was, ein Blatt, zwei Blatt, drei Blätter sind, dann wird das etwas Besonderes. Im Neuen Testament, das ist uns für uns schon so selbstverständlich, haben wir Briefe, eine ganze Reihe von Briefen und die meisten von Paulus. Er schreibt an Gemeinden, er schreibt an Mitarbeiter. Und dann habe ich mich gefragt, wie würde ein Brief aussehen, den Paulus uns schreiben würde? Unserer Gemeinde, unserer freien evangelischen Gemeinde. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber ihr dürft das mal vor euch überlegen. Nicht, was ihr der Gemeinde schreiben würde oder was ich. Nee. Zu überlegen, was würde von Paulus, also sprich, was würde Gott, oder vielleicht, wir könnten es ja runterbrechen, wir könnten ja fragen, was würde ein Reinhard Spinke, unser Bundessekretär, der Zuständige unserer Gemeinde, schreiben? Und mich prickelt das, eine Flipchart aufzustellen ins Foyer und wo dann jeder anonym etwas drauf schreiben kann. Aber eben halt wirklich, ich bitte euch mit diesem Vorzeichen, nicht was ich der Gemeinde schon immer mal stecken wollte, sondern wirklich zu überlegen, was könnte Gottes Botschaft für uns sein? Was wäre das Anliegen? Und ich bin überzeugt, und das ist das andere, dass vieles von dem, was für uns in diesem Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus enthalten ist, durchaus auf uns zutrifft. Ich hätte eigentlich ganz, wer das so aufmerksam verfolgt hat, der hat gemerkt, eigentlich hätte heute 1. Timotheus irgendwas stattfinden sollen. Ich habe gemerkt, das ist nicht dran. Hätte ich gerne gemacht. Ich, ja. Aber für uns, glaube ich, ist was anderes dran. Also, ich möchte mit euch diesen Brief durchgehen, in aller Unvollständigkeit, weil das hat es in sich. Ich habe das gemerkt, auch nochmal wieder in der Vorbereitung. ein bisschen was zum Hintergrund des Epheserbriefes. In Kurzform war das ja eben schon mal da, nur ich glaube, das war ganz schön flott. Also, die Entstehung der Gemeinde selber geht auf Apollos zurück. Apostelgeschichte 18 kann man ein bisschen mehr dazu nachlesen. Paulus war erst auf der dritten Missionsreise dort in Ephesus, also circa 52 bis 56 nach Christus. Und dann ist etwas passiert. Dafür steht diese Statue Diana oder Artemis, ein Fruchtbarkeitskult. Und durch Paulus' Verkündigung, es gibt nur einen Gott, hat er die Goldschmiede gegen sich erbost. Denn die fürchteten da Einbußen, weil ihre, alles, was sie verkauft haben, und dann jetzt zu hören, also die Gottheit, könnt ihr knicken, es gibt nur einen Gott, das hat zur Aufruhr geführt. Paulus ist weitergezogen. Ich sage, es ist so ein kurz, vielleicht gibt das immer mal wieder ein paar Impulse. Dann Adressaten, an wen hat er das denn überhaupt geschrieben? In unseren Bibeln steht drin, Gemeinde in Ephesus. Aber in älteren Handschriften fehlt diese Angabe. Paulus schreibt diesen Brief. Ja, aber was denn nun? Also, man hat überlegt, es könnte ein Rundbrief sein. Noch einmal zurück da an diese Gemeinden in Kleinasien. Also, man hat diesen Brief weitergereicht. Oder vielleicht auch gar nicht als Alternative, dass dieser Brief so etwas darstellt wie ein geistliches Testament des Paulus. Und damit passt das durchaus auch für uns. Dass er etwas Wesentliches auf den Punkt bringt und uns das mitteilt. Und dass wir gut daran tun, dass wir das wahrnehmen. Und dieser Brief ist wie andere Briefe auch ein Brief aus der Gefangenschaft heraus. Und das große Thema dieses Briefes ist Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Und ich denke, das hat an Aktualität, auch auf den Hintergrund der vielen Denominationen heute, nichts an Aktualität eingebüßt. Und wenn man sich das anguckt, so eine grobe Einteilung, erste drei Kapitel Miteinander, das Miteinander von Juden und Heidenchristen, also Leute, alle bei Jesus gelandet, aber unterschiedlicher Anknüpfungspunkt. Die Juden, Altes Testament, ganz viele Verheißungen auf der einen Seite und dann die Heidenchristen, ja, aus der Welt, rein ins fromme Wasser, Fahrwasser rein und jetzt mit Jesus unterwegs. Ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und dann geht es gerade in diesem Aufeinanderprallen darum, dass ganz unterschiedliche Menschen zueinander finden sollen. Also die Überwindung von rassischen, von nationalen, von kulturellen und sozialen Schranken. Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, aktueller denn je. Nicht nur für uns als Christen in Multikulti-Gemeinden, nein, auch darüber hinaus. Und der zweite Teil, wie sieht denn das überhaupt aus? Wie kann so ein Miteinander in der Gemeinde überhaupt funktionieren? In der Ehe, in der Familie, im Beruf? Und auch da habe ich den Eindruck, Paulus ist voll am Puls der Zeit, voll dran und wir tun gut daran, das wahrzunehmen. Und ich habe das gemerkt bis hin zu Traupredigten, wenn mir gesagt wurde, was ich nicht sagen durfte in einer Traupredigt, also Stichwort Ehe. Kommen wir noch zu, aber es war also für mich recht spannend. Und einer der Kernverse, oder wenn nicht überhaupt, der Kernvers überhaupt, von dem das Ganze wirklich ausgeht. Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen, hat etwas zusammengebracht, was eigentlich unvorstellbar war, zumindest für die Juden früher, No-Go, würden wir heute sagen. Und er bringt es fertig. Und jetzt möchte ich anfangen, das ein bisschen durchzugehen. Und das ist so der, ich sag mal, der Einstieg dazu. Epheser 1, die ersten Verse. Paulus, Apostel von Jesus Christus, durch den Willen Gottes, schreibt diesen Brief an alle, ich habe das jetzt stehen gelassen, in Ephesus, die Gott für sich ausgesondert hat und die durch Jesus Christus zum Glauben an ihn gekommen sind. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Wow, so habe ich noch nie einen Brief angefangen. Aber Paulus bringt da einiges zusammen und das ist auch wieder recht spannend. Er stellt sich vor, ich bin Apostel und damit ich spreche mit einer Autorität. Er hat sich selber als unzeitige Geburt bezeichnet, weil er Jesus selber so wie die anderen Jünger in der Ausbildung nicht erlebt hat. Aber er legt Wert drauf, denn das, was er schreibt, das hat Gewicht und Bedeutung. Und es ist nicht einfach nur Buchstabe, toter Buchstabe. Er will es als Gottes Wort in Gemeinden hinein, als Gottes Wort für uns verstanden wissen. Und er bedient sich eines Briefstiles, so war es damals, AEG. Nicht aus Erfahrung gut oder so etwas, sondern Absender, Empfänger und Gruß. Also das heißt, er hat sich dieses normalen Stiles bedient und doch hat er etwas Besonderes gemacht. Und wenn man das wahrnimmt, das können wir im Deutschen schwerlich nachvollziehen, da würden unsere Lehrer in einem Deutschaufsatz oder auch im Gemeindebrief oder bei irgendeinem anderen anders würden sagen, das geht nicht, das macht man nicht. Und zwar, er hat hier Lobpreis, nicht in Musikform, aber er hat hier Lobpreis und zwar in Form eines Satzes, und zwar von Vers 3 bis Vers 14 ist ein einziger Satz. So ein Bandwurmsatz, würden wir im Deutschen sagen. Und das geht nicht, das machen wir nicht, sondern man sortiert das. Aber er hat das wirklich, und da merkt man, da schlägt sein Herz. Da steckt er voll hinter, das sprudelt aus ihm heraus. Und er knüpft dieses Lob Gottes, ja, verknüpft es mit dem Segen Gottes. Dreimal begegnet uns hier das Wort segnen. In der Übersetzung findet man es leider nicht ganz so wieder. Aber Gott wird gesegnet. Das ist das gleiche Wort, was wir beim Lobpreis benutzen. Gott wird gesegnet. Es wird etwas Gutes über Gott gesagt, denn das ist Lobpreis. Das, was Gott getan hat für die Menschen, für die Gemeinde. Und das war Segen von Gott, dann, den wir erleben, kannte man vom Alten Testament. Da war dann die Rede von Fruchtbarkeit, von guter Ernte, von langem Leben. All das verband man mit Segen. Aber hier ist jetzt die Rede von geistlichem Segen. Und das entfaltet Paulus. Das möchte er deutlich machen. Und ein Hinweis für uns auch in unseren Übersetzungen, mal darauf zu achten, wo überall steht, durch ihn oder in ihm. Das ist nämlich der Schlüssel. Das heißt, durch Jesus, in ihm oder durch Jesus Christus. Das heißt, da geht es um diesen Zugang zu diesem Brief. Zugang zu etwas, was sehr, sehr dicht ist. Und deswegen ist es eigentlich, müsste ich das Vers für Vers durchgehen. Passt in der Predigt nicht, wäre Überforderung. Also, Jesus Christus, der Schlüssel unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Paulus möchte Einheit. Das wünscht er sich. Aber er macht das nicht so. Vertragt euch miteinander. Seht mal zu, dass ihr zusammenarbeitet, zusammenleben könnt. Einigt euch. Also nicht per Imperativ, nicht per Appell, sondern er macht das auf eine ganz feine Art und Weise, per Lobpreis. Genial. Ich stehe davor staunend wirklich, per Lobpreis. Er beschreibt, was Gott uns, den Leuten damals, uns heute schenkt. Er sagt, das ist die Mitte, das ist das, worum es geht. Das ist das Entscheidende, das braucht ihr. Und wenn ihr das habt, sozusagen, wird sich das andere auch entfalten. Nehmt das in den Fokus. Aber ich bin beim Imperativ gelandet. Paulus kann das per Lobpreis, der kann das viel besser. Also, was verbindet uns? Ist es das Lob? Oder verbinden wir uns miteinander per Kritik, was ich auszusetzen habe? Können wir das benennen? Oder sind wir ganz schnell bei den Unterschieden, bei dem, was uns trennt? wenn ihr Gemeinde vor Augen habt, unsere Gemeinde, was trennt? Also, und jetzt geht's los. Unsere Vergangenheit. Ich habe das bewusst einmal versucht, so ein bisschen zuzuordnen, und genauso möchte ich das mit euch einmal durchgehen. Unsere Vergangenheit, wir sind Gottes Kinder. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm, da haben wir es, hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Das Lobpreis seiner Herrlichkeit, behaltet mal im Hinterkopf, komme ich später zu. Das kehrt nämlich nochmal wieder. Also, Vergangenheit. Ich habe das schon mal genannt, so diese Auswahlverfahren, wenn man Mannschaften bildet, dieses Fuß auf Fuß auf Fuß und der Obere darf anfangen. Dann werden sich die fähigen Leute ausgesucht, die Könner auf dem Gebiet, ganz egal, Fußball etc., so war es früher. Wer wird heute zur Olympia geschickt? Ich bestimmt nicht. Du vermutlich auch nicht. Die Könner, die Leute, die das drauf haben, die Chance haben auf eine Medaille. Paulus schreibt von so einem Auswahlverfahren. Und zwar schreibt davon, dass Gott Menschen erwählt hat in oder durch Jesus Christus. Und jetzt kommt das. Wann denn? Nachdem das Leute bewiesen haben, dass sie würdig sind, dass sie Könner sind, vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch nichts. Und da hat Gott schon Menschen erwählt. Und damit ist jetzt nicht das andere gemeint, und die hat er alle nicht ausgesucht. Nein, Gott hat von Anfang an Menschen zur Beziehung, in Beziehung zu sich selber setzen wollen. Wozu? Dass sie heilig sein sollen, fehlerlos sein sollen. Wir würden das heute ganz anders beschreiben. Wir würden sagen, dass Menschen mit Gott kompatibel sind, dass sie zu ihm passen. Das ist Gottes Wunsch, ein Gegenüber zu haben, was zu ihm passt, damit Gemeinschaft möglich ist, damit sie Gottes Kinder, hier in der Übersetzung oder Übertragung steht, Söhne und Töchter sein können. Und da merkt ihr schon, das kriegen wir nicht hin. Wir nicht. Da können wir ackern, tun, machen und sagen, ich möchte Gott ähnlicher, Jesus ähnlicher werden, ja. Aber Gott hat uns dazu erwählt. Er sagt ja zu uns. Und das ist das Eigentliche. Gott sagt ja zu uns Menschen. Von seiner Seite ist Gefühl da, ist Emotion da, ist Liebe da. Und das Ungewöhnliche ist eben halt, Gott sucht nicht nach irgendwelchen Qualitäten bei uns, die ihn dazu bewegen könnten oder müssten, uns dabei haben zu wollen. Also nicht, werde du erstmal was, bring mal was, stell es unter Beweis, wenn du dich besserst dann, sondern Gott entscheidet sich. Und das ist das Spannende, auch für uns, glaube ich, wir sind es nicht gewohnt und haben es nicht gerne, dass über uns entschieden wird. Das geht manchmal schon los bei Terminen, die man macht als Ehepaar, wenn der eine entscheidet, also mich hast du nicht gefragt, passt nicht. Das ist das Harmloseste dran. Also, lieber entscheiden wir selbst. Wir reden gerne davon, dass wir uns für Gott entschieden haben. Paulus schreibt hier was anderes. Er sagt, bevor du überhaupt die Chance gehabt hast, Gott hat sich schon für dich entschieden. Eigentlich ist das nur eine Antwort. Und deswegen, Gott wird angebetet von Paulus angesichts seiner Erwählung. Gott entscheidet sich ohne uns, aber für uns. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott entscheidet sich ohne dich, aber für dich. Vor allem anderen. Und am Anfang steht Gottes Zuwendung zu uns voraussetzungslos. Aus Gnade. Und dann, wenn man dann reinguckt, wie wir oft miteinander umgehen, das ist nicht bedingungslos, das ist oft nicht voraussetzungslos, sondern das wird an bestimmte Dinge geknüpft. Und wenn das nicht zurückkommt, dann sind wir ganz schnell wieder bei uns. Gott entscheidet souverän. Du bist so wertvoll, ich sage das mal so, dass Gott dich in seiner Mannschaft haben will. Und das schon bevor er diese Erde gemacht hat. Du sollst, du darfst zu seiner Familie gehören. Und dahinter steckt wirklich die Adoption. Also etwas, wo du sagst, eigentlich nicht. Und doch sagt Gott, ja, du gehörst dazu. Dich will ich dabei haben. Und nicht gegen unseren Willen, nein. Aber durch Jesus Christus haben wir Zugang. Und das zeigt für mich auch im Blick auf die Jahreslosung, dieses weit ausgestreckte von Gott, das den Leuten rüberzubringen. Das ist eine tolle Aufgabe für uns, nicht nur im Jahr, aber zu sagen, Leute, Gott hat Platz für uns, für dich, für uns. Und eben ganz bewusst, wir sind Gottes Kinder, unsere Vergangenheit vor Grundlegung der Welt, von Anfang an. Und eigentlich gilt das jedem Menschen, nur nicht jeder nimmt es wahr. Dann ein zweites, ich gehe den Text so ein Stück durch. Unsere Gegenwart, es wird nochmal spannend, das zu beschreiben. Wir sind frei. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Christus als dem Haupt. Leute, ich habe den Eindruck, hier erleben wir einen Theologen am Werk. Er war ja nur ausgebildeter Pharisäer. Da merkt man, wow, da steckt Substanz dahinter. Ich weiß nicht, könnt ihr euch die Situation eines Sklaven vorstellen? Wir erleben das, das sind ja selber nicht als Sklaven irgendwo aufgewachsen, aber ein Mensch, ein Geschöpf Gottes, das wie eine Sache, wie ein Gegenstand behandelt wird. Wir kennen das vielleicht am ehesten von Tieren, die als Sachen behandelt werden. Aber ein Mensch, ein Geschöpf, ein Ebenbild Gottes wie eine Sache behandelt. Mit Empfindungen, mit Sehnsüchten, mit Träumen. Und es ist Eigentum eines anderen. Und er kann damit machen, was er will. Bis hin, ja, verkaufen. Töten, war alles früher kein Thema. Also, wir sind froh, dass wir so etwas nicht miterleben müssen und dennoch gibt es Sklaverei in vielen Ländern. In Deutschland? Ich glaube doch. An der einen oder anderen Ecke, das nimmt man nur nicht wahr. Und Paulus schreibt hier von einer Erlösung, eigentlich einem Loskauf aus der Sklaverei. Und dahinter steht dieses Bild, dieser Vergleich, dass alle Menschen Sklaven sind. Kriegsgefangene, Gefangene der Sünde. Das können wir schon gar nicht mehr hören. Aber Paulus macht deutlich, Leute, dass das Ernste, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist wirklich hier Sklave zu sein. Nicht das tun zu können, wozu wir eigentlich von Gott her erwählt worden sind. Das ist keine Sandkastenspielerei, das ist kein Gedankenexperiment, sondern es ist harte Realität, tödliche Realität. Trennung von Gott und Mensch. Ich habe eben von Kompatibilität gesprochen. Etwas, das stößt sich eigentlich ab. Es geht nicht. Und Jesus Christus hat das sehr deutlich gesagt in Johannes 8. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Da haben wir es wieder. Jesus kommt ins Spiel. Durch Jesus ist etwas eigentlich Undenkbares möglich geworden. Freiheit. Am Kreuz. Der Kaufpreis ist bezahlt worden. Und dann kann ich verstehen, weshalb ein Paulus Lobpreis draus macht. Weshalb der begeistert ist. Und wir hören uns das an und zucken vielleicht nicht mal mit der Schulter und sagen, naja gut, Lobpreis in Musikform kann ich. Aber so wie ein Paulus, dass sich das so fast überschlägt in Worten. Für ihn ist das möglich, weil hier Vergebung passiert. Alles weg, was zwischen Gott und Mensch steht. Vergebung unserer Schuld. Wir müssen uns nicht länger rechtfertigen, entschuldigen, wegerklären. Ich bin nur Opfer meiner Eltern, meiner Prägung, der Gesellschaft und. Nein, durch Jesus sagt, es ist bezahlt. Es ist weg. Du bist frei. Nicht psychologisch wegerklären. Gott streicht unser Schuldenkonto. Und das passiert, und das kann nur von ihm her passieren, das kriegen wir gar nicht hin. Ich frage mich immer wieder, ob wir das wirklich begreifen. Und ob ich das liebe in der Praxis, diese Freiheit. Und jetzt kommt ja eigentlich der Haken, ne? Ich weiß ja, ob ihr das Sternchen gesehen habt. Das steht da nicht drin, aber das hat ein Sternchen. Und zwar das Sternchen besteht darin, wie vergeben wir denn? Vergeben wir mit der gleichen tiefen Wirkung, mit der gleichen Konsequenz, mit der Gott uns vergibt? Oder behalten wir uns nicht so einen Zugriff auf das Schuldenkonto des anderen so in der Hinterhand? Und wenn du wieder irgendwas machst, was mir nicht passt, du hast doch aber, da war doch aber, typisch du. Erlösung meint immer komplett, da ist nichts mehr. Da kannst du gerne gucken, kannst gerne buddeln, da ist nichts mehr. Und wir schaffen das doch. Das ist so wie am PC, als wenn ich das in den Papierkorb tue. Ich habe es gelöscht, es ist aber noch da. Ich kann es wieder rausholen. Und selbst wenn es da gelöscht wird, ich würde es trotzdem noch wieder herkriegen. Also, na, wir schaffen das. Und dieses Schuldenkonto, das Gleichnis vom Schalksknecht oder das, worüber du gepredigt hast, Peter, dieses Hall- oder Jubeljahr. Wir haben Jubiläum, eigentlich so alle 50 Jahre, alles weg, was da war. Wir gehen nicht mehr darunter zurück. Einander Freiheit zu geben und zu sagen, alles, was vorher war, ist egalisiert, gilt nicht mehr, ist weg. Das macht Gott mit uns. Und er macht es nicht nur einmal, er macht es immer wieder. Wir leben von der Erlösung. Wir leben von der Vergebung täglich von Gott zu uns. Und die anderen? Deine Familienmitglieder? Mitglieder oder Freunde? Nachbarn? Wohin gucken wir? Paulus lehrt mich, den Blick zu Jesus zu wenden, ganz konsequent. Und dann zu jubeln, zu loben und dadurch auch den anderen freizusetzen. Paulus hat es, finde ich, noch einmal in Philipper 2 sehr eindrücklich ausgedrückt. Gott hat Jesus in die Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist die Blickrichtung, die wir brauchen. Weg von uns, weg von Enttäuschung, weg von Ärger, weg von Schuld, hin zu Jesus Christus, er ist Herr. Und dann sind wir frei, dann werden wir frei, wage ich zu behaupten. Und ein letztes, wir sind Erben. Ich sage ja, man könnte da an vielen Stellen noch weiter nachhaken, aber das könnt ihr eigentlich selber. Wenn euch das interessiert, bohrt mal nach. Also unsere Zukunft. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat uns Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Da haben wir es wieder. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hatte, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil, und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Erbe und Erbschaft ist ein heikles Thema. Es ist ein konfliktträchtiges Thema. Zumindest wenn wir das so unter uns haben. Wenn da jemand verstirbt, da können ganze Familien auseinander dividiert werden. Ich habe das selber schon ja eigentlich ein bisschen aus der Entfernung in der Familie erlebt. Und Paulus, dem geht es nicht um Streitigkeiten, nicht um Hinterlassenschaft der Eltern, sondern er schreibt etwas ganz anderes. Er schreibt davon, dass wir durch Jesus Christus zu Erben geworden sind. Und das Faszinierende an diesem Erbe ist, es wird nicht weniger, je mehr Leute daran teilhaben, sondern es wird eigentlich umso größer, umso wertvoller, umso kostbarer, je mehr Leute das auch wahrnehmen. Das ist auch das, was ich sozusagen in meinem Vorwort gesagt habe, was unsere Tochter und meinen Bruder anbelangt, zu sagen, ich wünsche mir, dass viele, noch viel, viel mehr genau das erkennen. Menschen werden miteinander verbunden. Menschen haben eine gemeinsame Zukunft über das Irdische hinaus. Keine Konkurrenten, keine Neider, keine Mitbewerber, Kinder Gottes. Von Gott her geadelt, seinen Heiligen Geist geschenkt bekommen. Die Freude wird größer. Paulus schreibt es in Römer 8, der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Wir haben es eben in diesem Clip schon gesehen, diese Unterscheidung. Auf der einen Seite steht wir und auf der anderen Seite wechselt Paulus dann einmal zum ihr. Also er bringt es zusammen, wir Judenchristen und ihr Heidenchristen. Die einen, die schon lange auf den Messias gewartet haben, und die anderen, die sich eigentlich erst bekehrt haben von ihren Göttern, Gottheiten, Artemis und wie sie alle geheißen haben. Unterschiedliche Vergangenheit, unterschiedliche Anfahrtsweg, aber Strich drunter. Das interessiert nicht mehr. Sondern entscheidend ist, ihr habt eine gemeinsame Zukunft. Das ist das Ziel, ein gemeinsames Ziel. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir als Gemeinde natürlich brauchen. Ein gemeinsames Ziel in aller Unterschiedlichkeit, ja, in aller Vielfalt. Auch manchmal mit unterschiedlichen Wegen und Art und Weise, wie wir es erreichen wollen. Aber es eint uns. Und beide haben als Vorgeschmack oder als Garantie, kann man sagen, den Heiligen Geist bekommen. Das ist eben halt nicht nur das Kriegen Befähigten, die, deren Fuß obendrauf war. Nee, alle, die zu Jesus gehören. Und hier ist die Rede von einem Siegel. Und ein Siegel, wenn das irgendwo draufkommt, das steht für Sicherheit, das steht für Bestätigung der Echtheit. Ein Qualitätssiegel oder ein Siegel bedeutet auch Schutz oder auch Eigentum. All das schwingt hier mit. Du bist Eigentum Jesu Christi und damit hast du Zukunft. So sicher, wie du den Heiligen Geist als Kind Gottes bekommen hast, so sicher wirst du an Gottes neuer Welt teilnehmen, so sicher, wie es dir gilt, gilt das aber auch dem und dem, also den anderen. Und damit bin ich wieder dabei, wo ist der Fokus? Jesus Christus, der uns einander schenkt. Und ich möchte es mal in aller Deutlichkeit sagen, nicht als Strafe, sondern Geschenke sollen eigentlich etwas Gutes sein. Kein Stehrümmchen, kein Ding, das verschenke ich weiter, nichts für Horror-Jule-Club oder so, sondern wirklich ein Geschenk, an dem wir uns freuen. Und dann ist die Einladung, geht einmal die Liste durch der Gemeinde und betet für jeden Einzelnen, den ihr darauf findet. Kommt da Lobpreis bei heraus oder kommt da was anderes bei heraus? Hat das Auswirkungen auf unsere Beziehung zueinander? Können wir Gott füreinander loben und danken, so wie es ein Paulus hier macht? Oder reiben wir uns lieber aneinander, kratzen an unseren Wunden und Narben herum? Und zum Schluss der Refrain, Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich kann das ja jetzt nicht auslassen. Das ist für mich der absolute Höhepunkt in dem Ganzen. Gottes Ziel für uns ist, dass wir, ich ergänze alle, ein Lobpreis seiner Gnade und ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein sollen. Das heißt, wir sollen mit unserer Person, mit unserem Verhalten so leben, dass Gott geehrt wird. Und dann können wir überlegen, passiert das? So wie ich mit dir umgehe, freut sich Gott drüber. Das ist jetzt sehr platt ausgedrückt. Aber da sind wir in der Praxis drin. Wir sollen ein sichtbarer Hinweis für andere sein, dass Gott gnädig ist. Dass Gott seine Größe und Herrlichkeit an uns und unserem Handeln sichtbar werden lässt. Jesus hat das mal gesagt, man soll das an der Liebe zueinander erkennen lassen. Kann man das sehen? Die freie evangelische Gemeinde in Stade, da sind Menschen, die haben sich lieb. Und die haben auch uns lieb, wenn ich da reinkomme. Ich fühle mich angenommen. Ich bin froh, dass wir ein tolles Willkommensteam haben. Noch schöner wäre es, wenn es das Willkommensteam ohne Corona gäbe. Aber das liegt nicht in eurer Macht, das zu machen. Aber eben halt auch da, zu sagen, strahlen wir das aus. Herzlich willkommen. Etwas davon. Und Entschuldigung, unser Leben soll Gott loben und ihm die Ehre geben und verherrlichen. Und das ist keine Eintagsfliege bei Paulus hier in dem Brief, sondern er schreibt es an anderer Stelle. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Jetzt kommt der letzte Satz dazu. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wow. Paulus ist da sehr straight, sehr geradlinig. Dann merken wir all das, deswegen habe ich das so beschrieben. Jesus Christus, der Schlüssel unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Einheit. Unsere Vergangenheit, wir sind Gottes Kinder, von ihm erwählt, vor aller Zeit. Unsere Gegenwart, wir sind frei und losgekauft. Und du auch, jeder Einzelne. Unsere Zukunft, wir sind Erben. Versiegelt mit seinem einen Geist. Alle. Und jetzt müsste Lobpreis kommen. Und zwar stimmst du in dieses Lob über die anderen mit ein. Dieses Lob Gottes verändert das unsere Beziehung zu Gott und zueinander. Ihr merkt, horizontale und vertikale gehören zusammen durch Jesus Christus. Und es geht weiter. Weiter, zwar nicht am nächsten Sonntag, aber es geht trotzdem weiter mit dem Epheserbrief. Und ich möchte euch einladen, vielleicht euch den Clip anzugucken oder euch die Bibel aufzuschlagen. Am besten sie mitzubringen und das nachzuvollziehen. Ich bete mit uns. Jesus, du bist im Mittelpunkt. Du bist im Herzen von Paulus und er hat sich damit nicht leicht getan, dich anzunehmen, dich zu erkennen. Und doch, hier sprudelt etwas rüber. Und ich bitte dich für mich und für uns, dass das unser Leben, unser Miteinander verändert. Dass Lob entsteht. Lob dir zur Ehre. Dass das, was du getan hast, im Mittelpunkt steht und nicht das, was uns am anderen ärgert und stört und behindert, sondern dass wir miteinander vorbehaltlos dir die Ehre geben und dass wir an Ausstrahlungskraft gewinnen, dass Menschen spüren, hier ist Platz für mich und hier ist Platz für dich in unseren Herzen, in unserem Miteinander. Du bist Herr, du bist Retter, du bist König. Das möchte ich leben. Schenk du Gnade dazu. Amen.